wird, das nicht verdient, sondern Gnade. Eingeschlossen in das herrliche Gnadenangebot. Ich zitiere nochmal, er ist uns gemacht zur Weisheit, Gerechtigkeit, Heiligung und Erlösung. Darum war Henoch der siebte nach Adam. Und diese Zahl 7, die es mit der Ruhe Gottes zusammenhängt, will uns sagen, dass wir auch in diese Ruhe eingehen sollen, im Hinblick auf die Entrückung. Wie viel Unruhe gibt es auch da, weil dieses und jenes verkündigt wird. Hier ein falscher Prophet, das müsst ihr noch erfüllen, dazu müsst ihr gehören, das müsst ihr noch erleben, das gehört noch zur Entrückung zu. Wie viele Angebote werden uns da in falschem Sinne gemacht? Nein, wir sollten das nehmen. Das gehört dazu. Alle Glieder des Leibes werden entrückt. Es wird kein amputierter Fülle-Christus sein. Macht Sie das froh, das zu wissen. Dann kommen Sie nämlich los davon, dauernd Ihre eigene Würdigkeit unter falschen Aspekten bespiegeln zu wollen. Denn wenn wir uns freuen sollen, aufschauen sollen auf ihn, wenn er unser Ziel ist, dann werden wir schon verwandelt von einer Herrlichkeit zur anderen. Aber wenn wir dauernd gucken, ach, hier fehlt's noch, da muss ich mich beklagen, das muss ich noch ändern. Sicher, im echten Sinne sollen wir auch Verhaltensänderungen erfahren, aber durch ihn. Ich habe da schon, und der Feind kann sehr stark dahinterher sein, viele, viele falsche Lehren gehört. Bis dahin, dass der Leib des Christus als zerschnitten angeboten wird. Ich weiß, dass auch in unseren Hauskreis jemand kam, der die Dreiteilung des Tempels auf den Leib des Christus beziehen wollte. Und dann noch heilsgeschichtlich argumentierte und sagte mal, naja, so die alten Pietisten, das ist so ungefähr der Vorhof, nicht? Und der Vorhof soll ja nach der Offenbarung draußen bleiben. Und dann meint er, die Pfingstrichtung, das wäre dann das Heiligtum. Und so das, was er vertrete, das wäre das Allerheiligste. Merken Sie, wie man da in eine Überheblichkeit hineinkommt und wie man alle anderen abqualifiziert. Erschütternd ist das. Und was der Mensch getan hat, wie der gefastet hat, gerungen hat. Es ist erschütternd mitzuerleben, wie man da in eine falsche Heiligkeit und in Bedingungen eintreten kann, die nicht gottgemäß sind. Darum ist Evangelium, er ist uns gemacht von Gott zur Heiligkeit und auch zur Erlösung, weil er zugleich auch unsere Gerechtigkeit ist. Und sehen Sie, wenn der Herr schon durch sein Leiden, Sterben, durch seine Auferweckung und Inthronisierung uns mitgenommen hat, denn im Glauben sind wir doch nach Epheser Kapitel 1 dort oben. Und die gleiche Kraft, Epheser 1, 19 folgende, soll jetzt schon in uns wirksam sein. Dann ist das das Angeld dafür. Oder Philipper Kapitel 3, die Stelle erwähne ich auch immer wieder. Wenn unser Bürgertum oder unsere Politik, wie es vom Urtext her zu übersetzen wäre, unsere Heimat, unser Wandel dort droben ist, jetzt schon, dann ist nachher die Verbindung von Haupt und Gliedern die organische Folge. Das meine ich, dürften wir immer wieder wissen. Und wer diese lebendige Hoffnung hat, der wird doch nicht gleichgültig leben. Oder meinen Sie, das würde uns phlegmatisch machen? Wer solche Hoffnung hat, nicht? Das ist jetzt die Konsequenz allerdings. Der reinigt sich auch. Der will im Lichte Gottes wandeln. Das ist die andere Seite. Aber wenn wir Ursache und Wirkung verkehren, verstehen Sie? Ich muss jetzt die und die Bedingungen erfüllen, damit ich nur ja dem Herrn entgegengehen kann. Nicht, dann kommt man wieder in die Werkgerechtigkeit und Werkheiligkeit. Nicht, da hat es vor vielen Jahren mal einen Bruder gegeben, der viel Zulauf hatte, der 12 Punkte, Bedingungspunkte für die Entrückung aufgestellt hat. Und da waren viel edle Punkte dabei. Aber wer kann sie denn dann erfüllen? Ich möchte fragen, wer die dann erfüllt hat. Wenn er nämlich einen Punkt nicht erfüllt, müsste er ja zurückbleiben.
Der war wahrscheinlich aus Israel.
Könnte sein. Es sind letztlich verführte Menschen. Gott sieht sicher das Herz an. Und bitte, wir wollen nicht richten und verurteilen. Und wir können uns manchmal auch an denen, die sich so einsetzen, sicher unter bestimmten Bedingungen ein Vorbild bieten lassen, nicht? Was Einsatz anlangt. Aber das tun die Zeugen Jehovas ja auch, nicht? Ich nehme an, dass die wahrscheinlich mehr Traktate verteilen als alle, die wir hier zusammen sind. Das ist aber eben nicht der Maßstab. Sondern der Maßstab ist, dass das, was Gott verwandt ist, was Gott geboren hat, nach dem Johannesbrief, überwindet die Welt, diesen Kosmos und damit auch alle Widerstände, die der Entrückung entgegenstehen. Unser Glaube ist der Sieg. Und dann steht nämlich da, was dieser Glaube bedeutet, nämlich, dass wir glauben, dass Jesus, der Christus, der Erhöhte ist, der uns mitgenommen hat schon auf dieser Himmelfahrt. Auf Christi Himmelfahrt allein, heißt man in einem Lied, will ich die Auffahrt gründen. Ich sage es immer wieder, wir müssen die richtige Grundlage haben und Ursache und Wirkung dürfen nicht verwechselt werden. Und Kolosser 3 sagt uns, ja, wenn wir mit dem Christus auferweckt sind, sollen wir suchen nach dem, was droben ist. Das ist, wie ich es hier auch schon mal sagte, von einem Bruder habe ich das übernommen, in irgendeiner Sprache der Indianer gibt es zwei Arten von Wege, einen Such- und einen Findeweg. Das ist dann schon der Findeweg, weil wir wissen, wir suchen das, was uns zielgemäß schon geoffenbart ist, weil wir ja dort schon zu Hause sind. Droben sitzen wir mit dem Christus. Das macht uns froh und getrost. Und zu dem letzten Punkt, wann wird die Entrückung kommen? Wenn Sie diese Zusammenhänge schauen, wird klar, wir sind nach 1. Thessalonicher 5, Vers 9 nicht gesetzt zum Zorn. Auch 1. Thessalonicher 1, Vers 10 sagt das nochmal. Ne? Nicht gesetzt zum Zorn. Und der Zorn Gottes ist der Satan, der in einer Höhepunkt-Gerichtskatastrophe, wie sie uns ja in der Offenbarung geschrieben ist, in den Zorneschalen, dann die unbußfertige Menschheit gottgemäß strafen und richten wird. Dazu ist die Gemeinde nicht gesetzt. Hat immer wieder Fragen, Streitfragen oft auch gegeben. Wann wird die Gemeinde entrückt? Vor der letzten Jahrwoche? Mittendrin oder am Ende? Am Ende auf gar keinen Fall. Und ich bin innerlich der Auffassung, wie auch sicher Bruder Muhl gewiss, dass das vor der letzten Jahrwoche sein wird. Denn dann fängt ja Gott an, wieder mit Israel ganz offensichtlich, nicht nur so wie jetzt mit diesem Staat, ja, seine Heilsgeschichte aufzugreifen. Und da muss die Vollzahl, das ist meiner Meinung nach die einzige Bedingung, die Vollzahl aus den Nationen eingegangen sein. Darum müssen wir den Unterschied zwischen Israel und auch der Erstlingsschar aus Israel, den 144.000, und der Leibesgemeinde erkennen. Und das ist etwas Wunderbares, dass der Herr uns das aufschließen darf. Ich will diesen Unterschied noch einmal deutlich machen an dem Zitat eines Beispieles aus dem Alten Testament. Ich habe bereits auf diese Stelle hingewiesen, und zwar Sacharja Kapitel 14. Da wird ganz klar, dass dieses Kommen des Herrn nicht das Kommen des Herrn zur Gemeinde, zur Leibesgemeinde sein kann. Sacharja 14, und zwar von Vers 1 an, siehe, ein Tag kommt für Jehova, da wird deine Beute verteilt werden in deiner Mitte. Schon dieser Ausdruck deutet auf ein anderes Geschehen hin. Ich werde alle Nationen nach Jerusalem zum Kriege versammeln. Das ist angelthaft schon mal im Sinne einer Vorerfüllung im Jahre 70 geschehen, als da Jerusalem eingenommen wurde. Und die Stadt wird eingenommen, die Häuser werden geplündert, die Weiber geschändet werden. Die Hälfte der Stadt wird in die Gefangenschaft ausziehen, aber das übrige Volk wird nicht aus der Stadt ausgerottet werden. Und Jerusalem wird ausziehen, wieder jene Nationen streiten, wie am Tage, da er streitet, an dem Tage der Schlacht. Und jetzt kommt es. Und seine Füße werden an jenem Tage auf dem Ölberg stehen, der vor Jerusalem gegen Osten liegt. Der Ölberg wird sich in der Mitte spalten, nach Osten und nach Westen hin, zu einem sehr großen Tale. Die Hälfte des Berges wird nach Norden und seine andere nach Süden weichen. Und ihr werdet in das Tal meiner Berge fliehen. Das Tal der Berge wird bis Arzel reichen. Und ihr werdet fliehen, wie ihr vor dem Erdbeben geflohen seid in den Tagen Usias, des Königs von Juda. Und kommen wird Jehova, mein Gott, und jetzt heißt, und alle Heiligen mit dir. Nicht dieses Kommen auf den Ölberg ist eindeutig an die Adresse Israels gerichtet. Das sagt der Herr ja auch noch den Jüngern bei seiner Himmelfahrt. Und wir werden nach 1. Thessalonicher 4 ihm entgegengerückt. Und wo ist da die Begegnung von Haupt und Gliedern? Nicht auf der Erde, sondern in den Luftregionen. Und das war das Geheimnis, was ja verborgen war, was der Apostel Paulus enthüllen konnte. Das Geheimnis der Gemeinde, das Geheimnis des wiederkommenden Herrn. Liebe Schwester, darauf dürfen wir uns nun freuen. Und wenn wir uns mit unserer ganzen Kraft, die der Herr uns schenkt, auf dieses Kommen auch einstellen, auch die Freude uns erfasst, dann dürfen wir die richtigen Voraussetzungen von unserer Seite aus schaffen, nämlich, dass wir einfach innerlich bereit sind, ihm zu begegnen, weil wir ständig mit ihm Gemeinschaft haben, der in uns lebt und wohnt. Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit. Das ist Evangelium, ein ganzes Evangelium, das auch den Ernst hat, selbstverständlich. Wir bereiten uns ja auch vor, wenn wir eine Reise machen wollen und wir kennen den Fahrplan und wissen, dann kommt der Zug. Und bleiben nicht gemächlich irgendwo im Sessel liegen und meinen, irgendwie muss schon unsere Abreise passieren, von woher und wie auch immer. Nein, Gott will, dass wir so seinen Willen erkennen und uns dann auf diesen Tag einstellen, den Tag des Kommens Jesu Christi zu seiner Gemeinde. Das will uns auch immer wieder diese Zeit hier lehren. Dazu haben wir diese Tage. Und ich bin dankbar, dass ich diese Zeugnisse hier sagen durfte, dankbar für die Gemeinschaft, die wir haben konnten. Es ist immer wieder ein Geschenk und wenn wir uns so verabschieden, ich möchte es auf diesem Wege tun, können wir immer nur sagen, so Gott will und wir leben. Spätestens sehen wir uns dann droben wieder und das ist auch ein Freund. Und wenn wir uns dann auch mal daran erinnern dürfen, damals im Saalebuch im Jahre 84 haben wir dieses herrliche Ereignis vom Worte her dargestellt bekommen. Und nun ist das eingetroffen. Sind wir vom Glauben zum Schauen gekommen. Noch leben wir auf dieser Welt, so dass wir im Glauben wandeln. Aber der Glaube ist eine Kraft Gottes, eine Realität, bis hin zu dem Tage, der er kommt. Und so wünsche ich Ihnen dann ein gesegnetes neues Jahr. Das ist nicht nur so eine Formel, nicht wie viele sagen. Damit sind wir gesegnet in diesem Christus, bis hin zu diesem Ziel. Wenn wir uns das wünschen, haben wir eine Perspektive, wie immer auch die äußeren Geschehnisse in 1985 sich entwickeln mögen. Wir dürfen getrost aufwärts schauen, auch wenn es um uns dunkler wird. Das sagt auch das Wort Gottes. Wir leben in einer dunklen Zeit, in einem bösen Äon, aber wir sind Kinder des Lichts und vom Tage, nicht wie jene, die in der Nacht leben und Kinder dieser Finsternis sind. Das wünsche ich uns, dass wir uns so zubereiten lassen im Lichte Gottes und uns freuen auf den Tag seines Kommens. Amen.
Liebe Geschwister, zuerst darf und möchte ich einen Zusammenhang versuchen zu klären, in Bezug auf das Thema, wo stehen wir heute? Und zwar möglichst kurz die Stichworte für die Geschwister hier, die mich darüber schon haben sprechen hören, nämlich Wie Salomo sagt, das, was war, ist das, was sein wird. Und das, was geschehen ist, ist das, was geschehen wird. Und da waren mir jene 7 fetten Jahre, die Josef dem Pharao erklärte, und die folgenden 7 mageren Jahre ein Vorbild. Was dort das waren Zustände, Überfluss 7 Jahre, Hunger 7 andere Jahre, 7 fette Jahre, 7 magere Jahre. Und dann habe ich hier den Vergleich gezogen. Nachdem wir wissen, dass das Ende des gegenwärtigen Zeitalters aus 7 bestimmten Jahren besteht, nicht irgendwie wieder einmal 7 Jahre, weil 7 eine fromme Zahl ist, sondern 7 Jahre, deren Inhalt durchgeführt worden wäre vor 2000 Jahren, wenn Juda ihren Messias Jesus Christus anstatt ans Schmuckholz erhöht, auf den Thron Davids erhöht hätten. Dann hätte er in den nächsten 7 Jahren, denn bis zu Golgatha und dem Beginn dieser letzten 7 Jahre waren nach dem prophetischen Wort Daniels in seinem 9. Kapitel 69 mal 7 Jahre, 69 Sabbatjahre vergangen. Dann erfolgte die Kreuzigung genau nach dem Wort, nach 69 Siebnern. Ja, nicht Wochen, wie die Elberfelder übersetzt. Nach 69 Siebnern wird der Messias weggetan werden und nichts haben. Das Golgatha. Aber zeitgeordnet hatte Daniel von 70 mal 7 Jahren Zeugnis zu geben. Und in diesen nun nicht zur Durchführung kommenden 7 Jahren, wegen der Verwerfung des Messias, bildlich gesprochen, blieb die Uhr Israel stehen, dieses 70. Mal 7 Jahre konnte nicht laufen. In diesen 7 Jahren hätte er damals schon die furchtbaren Gerichte durchgeführt, die jetzt dann kommen. Wenn diese 7 Jahre zu laufen beginnen werden und durchgeführt werden. Und was in diesen 7 letzten Jahren an unheimlichen Geschehnissen, Gerichten, Zorns- und Grimmeserweisungen geschrieben steht. Und nicht zuletzt von Seuchen und Hungersnöten, so dass eben massenhaft sterben werden und so weiter. Also mit einem Wort wieder einmal 7 magere Jahre. Diese letzten 7 Jahre unseres gegenwärtigen bösen Zeitalters. Und denen gingen damals 7 fette Jahre voraus. Und da wir tatsächlich im Propheten Daniel und durch die ganze Schrift lesen, dass vor diesen 7 fetten mageren Jahren wieder fette, überaus überschwänglich reiche Jahre erscheinen. Beispiel Daniel 11, eine Stelle, der Eintreiber der Steuern, den der Antichrist durch die Lande schickt, von dem lesen wir, und er wird durch die fettesten Gegenden der Länder ziehen, um die Steuern einzuziehen. Buchstäblich fett und viele ähnliche Stellen. Dann wissen wir, dass bevor die sieben letzten Jahre, diese Gerichtsperiode, diese sieben magern Jahre laufen können, eben, hat Gott, damit die, wie damals bei Josef, überhaupt überlebt werden konnten, hat Gott zuerst sieben fette Jahre geschenkt. Und so auch hier. Nun, die Sache ist die, ihr betet für mich, dass ich ganz kurz machen kann, indem ich halt Geschwister, die so etwas jetzt zum ersten Mal hören, nicht verstehen können, aber für die vielen, die die Zusammenhänge schon gesehen haben an der Darstellung und gehört haben, folgende Aussage. Diese sieben letzten mageren Jahre, die werden weder verkürzt noch verlängert, denn die sind schon die abgekürzte Zeit. Da hat Gott die zwei Tage der Rache schon abgekürzt auf 2 mal 3,5 Jahre. Und diese letzten 7 Jahre nennt die Schrift, das ist die festgesetzte, bestimmte Zeit des Endes nach Anzahl von Jahren, 7, nach Anzahl von Monaten, 2 mal 42, nach Anzahl von Tagen, 2 mal 1260. Also. Diese 7 Jahre, die bleiben 7 Jahre. Aber jetzt darf ich mal so sagen, meine bisher bezeichneten 7 fetten Jahre, so sehe ich, die müssten jetzt schon zu laufen beginnen können, spätestens nächstens, wenn die Zeitperioden, wie ich sie sehe, erfüllt werden. Nun aber haben wir außer diesem Zeugnis Jesu, dass diese Tage der Rache gewaltig abgekürzt werden, denn wenn sie nicht abgekürzt würden, sagt Jesus, würde kein Fleisch übrig bleiben, kein Material überhaupt in der Schöpfung Gottes. Aha. Deshalb kürzt Gott so gewaltig ab. Nun hat uns Paulus noch ein Zeugnis hinterlassen von einer Abkürzung. In Römer 9 zitiert Paulus eine Stelle aus dem Alten Testament und an beiden Orten, Hebräisch und Griechisch, also Alt- und Neues Testament, handelt es sich sogar um mathematische Einheiten, die Begriffe, die der Geist Gottes hier verwendet. Und nun schreibt er, oder die Elberfelder übersetzen vorerst, denn der Herr wird grundsätzlich auf der Erde am Ende dieses Zeitalters eine abgekürzte Sache machen, auf der Erde. Wir erinnern uns an die Stelle. Der Herr wird eine abgekürzte Sache machen. Und so sehe ich für mich, dass diese 7 fetten Jahre durchaus unter diese Aussage des Paulus fallen könnten. Denn nicht nur gilt, wie es war in den Tagen Noahs, wie es dort unheimlich widergöttlich aussah und eine freche Menschheit und eine unheimliche widergöttliche Situation, sondern in den Tagen Noahs war es auch so, dass die Langmut Gottes harrte bis auf den letzten Knopf, auf das letzte Jahr, auf den letzten Monat, auf den letzten Tag und die letzte Stunde, um dieses globale Gericht zur Durchführung zu bringen. Also, dass diese 7 fetten Jahre unter dem Begriff Abkürzung fallen könnten, sehe ich als Möglichkeit. Dann ist hier noch das zu ergänzen, was die Elberfelder übersetzt haben, denn der Herr macht eine abgekürzte Sache auf der Erde. Da steht im Griechischen wieder das Wort, das mit Rechnung zu übersetzen ist, Logos, Logizomai. Gott macht eine abgekürzte Gerichtsabrechnung auf der Erde. Das ist die Art und Weise, des Vaters der Barmherzigkeit, des Gottes, allen Trostes und so weiter, der schwerste Gerichtszeit, die er genehmigt hat, möglichst kürzt. Demgegenüber haben wir die Warnung, und damit komme ich zum Schluss dieser Darstellung, ich hoffe einigermaßen Klarstellung, dass Gott sich beschwert in Israel, in den ersten Kapiteln des Propheten Hesekiel, sage diesem Hause Israel, dass ich nicht mehr hören will, was er immer wieder vortragt. Oh, der Herr verzieht die Sache noch lang. Was der Prophet da sagt, da brauchen wir gar nicht drauf zu achten. Das ist alles gar nicht so wichtig. Und der Herr verzieht sowieso alles, weiß wie lang. In etwa 4, 5, 6, 7 Versen wiederholt Gott, nein, es gibt keinen Verzug mehr. Und da habe ich, glaube ich, das letzte Mal auf diese Stelle hingewiesen. Und heute ist mir klar, nach dem Worte Jesu, das sind Tage der Rache, also die 7 letzten Jahre, auf das alles erfüllt werde, was geschrieben steht, wenigstens gerichtsmäßig. Ah. Also auch dieses Wort, dass es keinen Verzug mehr gibt, genauso lesen wir tatsächlich im Buch der Offenbarung Jesu Christi, es ist kein Verzug mehr, weil da die letzten 7 Jahre laufen. Also dort gilt alles, was geschrieben steht, auch kein Verzug mehr. Und im Übrigen, was meine grafischen Darstellungen betrifft, habe ich ja ein Sicherheitsventil immer schriftlich angebracht, vor allem die Stelle in Habakuk 3, dass alles, Habakuk ist erschrocken, schreit zu Gott und Gott sagt ihm, bleibe dabei, bezeuge es deutlich, dass man es deutlich verstehen kann und dann, Habakuk, wenn es verzieht, so harr sein, denn kommen wird es, es wird nicht ausbleiben. Soweit. Ist vielleicht noch etwas zu ergänzen, Martin? Genügt. Dankeschön. Nun, ja, weil es heute die letzte Stunde ist, und wir schon an dem Punkt sind, noch die Aussage, die ich ja auch grafisch dargestellt habe und hier gezeigt habe. Es gibt für uns, entschuldigt mal für mich, heute 3 Jahreszahlen, die sind für mich sichergestellt. Zum Glück, liebe Geschwister, liegen diese 3 Jahreszahlen in der Vergangenheit. Darf man da den Propheten spielen? Aber diese 3 Jahreszahlen in der Vergangenheit, die sind verpflichtend für die nächste Zukunft. Die haben das einfach in sich dann, aber davon rede ich dann nicht. Eine sichergestellte Jahreszahl im Ablauf der Welt- und Heilsgeschichte unseres Gottes heißt 1948. Ist da was geschehen? Ja, weiß jedes Kind. 1948, genau nach prophetischem Wort, über Nacht, Punkt Mitternacht, da beginnt ja in Israel die Stunde 1, nein, aber schon die 6. Stunde nun, Punkt Mitternacht, 14.15. Mai 1948, ließ der Gott Israels, den Staat Israel zur Darstellung bringen, nein, geboren werden, sogar lesen wir. 1948. Wir haben gehört von 70 Sabbatjahren, deren Beginn ist ebenfalls in Daniel 9 festgelegt. Ein bestimmtes Jahr zur Zeit der babylonischen Gefangenschaft oder nachher, gleich nachher, von welchem Jahre aus Golgatha, wie wir vorhin schon hörten, genau festgelegt worden ist, vorerst genau nach dem Jahr. 69 siebener Perioden von Jahren, Sabbatjahre, vergehen von jenem Jahr vor Christus bis Golgatha, bis der Messias gekreuzigt wird. 69 mal 7 sind 483 Jahre. Die sind vergangen und dann fand Golgatha statt. Wir wissen heute, die Geburt Jesu erfolgte 4 Jahre vor Christi Geburt. Dann erfolgte Golgatha im Jahr 29:30 unserer Zeitrechnung. Er wurde 33,5 Jahre alt. So. Der große Bibelkenner und treue Diener am Worte Gottes, Bullinger, der die Companion Bible geschaffen hat, der den damaligen aufkommenden freisinnigen Theologen deutliche Antwort geben konnte auf alle ihre Einsprüche und Widersprüche gegen die Bibel. Er hat eine Zeitaufstellung gemacht und hat nun für dieses Jahr ausgehend des Wortes Jerusalem zu bauen, von welchem die 69... habe ich mir die Frage gestellt, genau nach Daniel 9, darf Daniel dieses gewaltige Kapitel einführen mit den Worten: Da achtete ich, Daniel, in den Schriften auf die Zahl der Jahre. So. Habe ich mir gemerkt. Ich achte jetzt auch in den Schriften auf die Zahl der Jahre, nämlich 1948, eine gewaltige Erfüllung göttlicher, buntfarbiger Verheißung für das zerstreute Israel und Juda. Prüfe ich jetzt 1948 zurück bis 454 vor Christus. Wie viele Jahre liegen dazwischen? Ich war nicht wenig erstaunt und sicher ihr alle auch. Genau 49 mal 49 Jahre. Das sind 7 mal 7 mal 7 mal 7 Jahre. Aber was ist denn die Zeitspanne von 49 Jahren? Genau eine Halbjahrperiode. Das sind 7 Sabbatjahre, 49. Jahr. Und das folgende Jahr ist jeweils ein Hall- und Jubeljahr. Ja. Das Hall- und Jubeljahr ist aber schon wieder das erste der nächsten 49. Die Reihe der Sabbatjahre darf da nicht gestört werden. Also ist 1948 nicht irgendein Jahr. Wer hat eine Ahnung, was für ein Jahr besonderer Art es sein könnte? Wir. Von diesem Jahr 454 vor Christus sind bis 1948 49 Halbjahrperioden von 49 Jahren vergangen. Das heißt, mit 1948 beginnt zum 50. Mal eine Halbjahrperiode zu laufen und die läuft 1997 ab. Da muss alles geschehen, was da geschrieben steht. Eine 50. Halbjahrperiode. Also ein Halbjahr von Halbjahren. Die geistliche Bedeutung eines gewöhnlichen Halbjahres, ein Halbjahr im Quadrat, ein Halbjahr von Halbjahren, da muss maximal das geschehen, was bei einem gewöhnlichen Halbjahr geschehen musste und geschah. Nämlich, da wurde jeder Israelite wieder zurückversetzt in den Besitz seines irdischen Territoriums, des Landstückes, als Erbe der Väter, das ihm zustand. Wenn er es verloren hatte, am Morgen des Halbjahres, war er wieder Eigentümer. So. ist Israel, der Staat Israel, wieder in das Land eingetreten und hat davon Besitz genommen, das Gott ihren Vätern zugeschworen hat? Antwort: Ja. Jeder Knecht in Israel war frei am anderen Morgen. Söhne Israels in Israels auf ihrem Erblandstück, Kanaan, sind frei. Und dann steht drittens geschrieben, wer Schulden hatte, hatte am Morgen des beginnenden Hall- und Jubeljahres keine Schulden mehr. Wunderbar. Also, wenn ich euch zurückführe aus allen Nationen, dann habe ich auch eure Schuld vergeben. So stehen die Dinge. Drei Jahreszahlen. 1948, Sitz. Ich kann nicht dafür, dass bis zu dem Jahr, das Bullinger errechnet hat, 454, genau 49 Halbjahrperioden vergangen sind. Und dass von jenem Jahr 454 genau 483 Jahre vergangen sind zu Golgatha. Also 1948, dieser göttliche Datumstempel, den er eingedrückt hat im Ablauf der Welt- und Heilsgeschichte, in unseren Jahren, in unseren Tagen, bestätigt das Jahr, das Wichtige in Daniel 9, und bestätigt das Jahr von Golgatha. Letztes Wort, tatsächlich, Astronomen, Archäologen, Theologen, Und Computerologen haben sich die Mühe gegeben, nach biblischem Bericht, nach archäologischen Kenntnissen und weltgeschichtlichen Kenntnissen und jetzt mit den neuesten rechnerischen Kurzmöglichkeiten, kamen die darauf, Golgatha, glaube ich, in der Zürcher Zeitung hatte ich das, habe ich die Notiz, Golgatha hat nach dieser Berechnung stattgefunden im Frühjahr 30 unserer Zeitrechnung. So, genügt, jetzt kommt unser Thema. Wir werden aber alle verwandelt werden. Wir alle. An wen schreibt Paulus dieses Wort? Vorerst an die Gemeinde in Korinth. Und dann wissen wir, dass ausgerechnet diese Gemeinde in Korinth unter all den Gemeinden, die Paulus, der Apostel, bediente, ich will es mal derb sagen, damit wir es verstehen oder uns merken, die liederlichste Gemeinde war. Und all den Gemeinden, die Paulus bediente, ich rede jetzt nicht von Laodicea im Buch der Offenbarung. Ich komme gar nicht auf die Einzelheiten zu sprechen. Ausgerechnet diesen Korinthern schreibt er genau das, was unser teurer Bruder Heinemann sich bemühte, uns freudestrahlend zu bezeugen, dass auch der herrliche Vollzug der Entrückung der Gemeinde Jesu, der Glieder seines Leibes, ein Bestandteil der Gnade Gottes ist. Sollte er, Gott, uns in ihm, in seinem Sohn Jesus Christus, den er zum Haupt seines Leibes von uns Gliedern gemacht hat, sollte er uns in ihm nicht alles schenken? Also was hat er uns nicht geschenkt? Hat er uns unsere ganze Sündenschuld geschenkt, erlassen, in dem Sinne geschenkt? Hat er uns seinen Sohn zur Weisheit gemacht? Zur Gerechtigkeit. Was haben wir zu der uns geschenkten Gerechtigkeit hinzuzufügen? Wäre schlimm. Zu der Weisheit, zu der Gott uns gemacht hat, was haben wir da hinzuzufügen? Da kommen wir ja zuerst mal gar nicht nach. Nicht? Und dann nicht zur Heiligung, sondern Beachtet überall die Fußnoten in unserer lieben Elberfelder Übersetzung. Christus wurde uns gemacht zum geheiligt sein. Jesus in Niedrigkeit kurz vor Gethsemane und Golgatha betete noch: Vater, ich heilige mich selbst. Hat er es nötig gehabt? Nein. Ich heilige mich selbst an ihrer Stelle für sie. Reicht uns seine Heiligkeit? Mir reicht sie. Wem nicht? Ich denke euch allen. Und da der sollen wir nachjagen, ja nicht eine eigene Heiligkeit und eigene Bemühungen ansetzen, sondern nachjagen, dass uns dieses geschenkte Geheiligtsein niemand rauben kann. Bitte. Festhalten. Nachjagen, wenn nötig. Wir alle aber, schreibt Paulus den Korinthern, so, werden verwandelt werden. Bruder Heller pflegte bei solchen Gelegenheiten die alttestamentliche Stelle beim Auszug aus Ägypten hinzuzufügen. Und hier gilt es unter der Herrschaft der Gnade noch viel mehr als damals unter Gesetz, nämlich: und keine Klaue soll zurückbleiben. Wir verstehen, was das heißt. Weil Gott uns in Christo wirklich alles geschenkt hat. Alles. Sogar sich selbst. Ein Geschenk ist kein Geschenk mehr, wenn Bedingungen damit verbunden sind. Und Gnade ist nicht mehr Gnade, wenn irgendwelche Bedingungen damit verbunden sind. Worte des Apostels Paulus. Wir kennen die Stelle in 1. Korinther 15 und in 1. Thessalonicher 4. Wir werden aber alle verwandelt werden. Verwandelt werden. Da habe ich jetzt beim Zurückblicken in meine Notizen wieder einmal neu staunen können, wie es für unseren wunderbaren Gott nicht nur eine Selbstverständlichkeit ist, sondern andauernd, ohne Unterlass, ständig alles zu verwandeln, was existiert. So, fangen wir bei Atom, bei Element Nummer 1 an. Heißt Wasserstoff. Zwei Teile Wasserstoff, ein Teil Sauerstoff, was passiert da? Zwei Gase, auf einmal beginnt ein Wässerchen zu fließen. Stimmt's? Oder nicht? Bleiben Erd und Himmel stumm? Hab doch eine Frage gestellt, nicht? Also, nicht nur das. Lassen wir uns doch mal an die primitivsten Dinge kurz erinnern. Schönes, warmes Wetter. Die Luft ist mit Wasser gesättigt. Das Wasser schwebt unsichtbar da in der Gegend. Kommt eine Abkühlung, es bilden sich Wolken. Das Wasser wird sichtbar. Es wird noch weiter abgekühlt. Es fällt als Regentropfen auf die Erde. Morgens bilden sich Tautropfen. Eines wunderbarer als das andere. Es wird noch kälter, bei 0 Grad kristallisiert das Wasser zu Schneeflocken oder zu Hagelkörnern. Es gefriert zu Eis. Die Temperatur steigt wieder, schmilzt zu Wasser, verdunstet, steigt auf, Nebel wird wieder unsichtbar in der Luft schweben. Wann macht das Gott? ohne Unterlass. Und dabei bleibt alles was? H2O. Immer Wasser. Ich nehme es jetzt ganz persönlich. Und bei dieser uns vom Herrn verheißenen und jetzt dann bald geschenkten, zum Erleben geschenkten Verwandlung, bleibt der da Arthur Muhl. Glaubt ihr mir das? Der bleibt Arthur Muhl. Mich haben Geschwister seltsamerweise gefragt, kennen wir uns droben dann eigentlich überhaupt wieder? Dann sage ich, aber Kinder, wie könnt ihr so fragen? Ich mache das nicht wie Paulus. Ich sage es jetzt aber auch nicht. Dann habe ich gesagt, da droben in der Herrlichkeit, als Glieder am Leib des Christus, wenn wir einander da begegnen, Martin, ich bin überzeugt, dann sagst du zu mir, du Arthur, da unten, da haben wir uns überhaupt noch gar nicht gekannt. Denn was steht geschrieben? Wir werden erkennen alles, Gott und alles, wie wir von Gott erkannt sind. Werden wir einander dann kennen? Aber jetzt sagt Paulus auf die Frage, ja, wie kommen dann die in der neuen Gestalt der Auferstehung? Mit was für einem Körper kommen die? Und jetzt sage ich das Wort, das Paulus schriftlich hinterlassen hat. Wie, was gibt er dem Fragesteller eine sonderbare Antwort? Du Tor! Das ist doch eine vernünftige Frage. Die interessiert uns doch alle. Da sind doch alle Toren, sogar ich davon. Wie fährt er weiter? Nicht das Korn, das du säst. Aha. Also wir, unser Leib ist nur ein Korn. Nicht? Sagt Jesus nicht, ich bin das Weizenkorn in Menschengestalt. Weil er ein Jude ist, ist er ein Weizenkorn. Ich komme zurück auf das, was ich gehört habe, das Bruder Kühl erzählt hat. Wir, Erstlinge der ersten Heilskörperschaft, die in die göttliche Vollendung eingehen wird, wer weiß wie bald, bilden nach der Ordnung, jeder in seiner eigenen Ordnung, nach den Festordnungen Israels und nach den Ernteordnungen Israels, das sind alles, haben wir hier auch gelernt, ne? Alles parallele Dreier-Etappen, oder wenn wir so wollen sagen, die sich im Verständnis wunderbar ergänzen. Wir bilden die Erstlingsernte, nämlich Gerstenernte. Bei der Gerstenernte wurde ein Lamm geschlachtet. Nur ein Lamm. Stimmt's? Und was geschah, nachdem das Lamm geschlachtet war? Oder schlachten? Das war Beginn, das war Durchführung des Pascha-Festes. Und sofort folgen 7 Tage ungesäuerte Brote. Ne? Bei der Gerstenernte. Beim Beginn der Gerstenernte. 7 Tage. Und Paulus nimmt diese erste Fest- und Ernteordnung für uns, die Erstlingsgemeinde Gottes, in Beschlag. Er sagt, so lasst auch uns Festfeier halten. Bitte, wir sagen Feier des Brotbrechens und machen meistens eine Trauerversammlung daraus. War ich etwas boshaft. So lasst auch uns Festfeier halten, morgen, denn auch unser Passa Christus ist geschlachtet. Ein Lamm, bitte. Passa. Ein Lamm. Zur Zeit der Gerstenernte. Und sofort anschließend, Fest der ungesäuerten Brote, wie fährt Paulus weiter? So lasst auch uns Festfeier halten, denn auch unser Passa Lamm Christus ist geschlachtet, so feget den alten Sauerteig aus, denn ihr seid nach dem inneren Menschen eine neue Masse, ungesäuert. Und der alte Sauerteig, das ist das, was uns da außen noch anklebt. Da sollen wir Reinigungskuren uns unterziehen, Also, Christus, unser Passah. Wisset ihr nicht, jetzt verstehen wir, noch ergänzend, was wir vom Bruder Heinemann so wunderbar hören durften, diese Handlungsweise Gottes, die völlig seinem Vaterherz entspricht. Barmherzigkeit und Gnade. Wir haben gestern gehört, ich werde begnadigen, wen ich begnadigen werde. Wann hat Gott uns begnadigt? Als noch nichts existierte als er selber. Vor Grundlegung der Welt. Und ich werde mich erbarmen, wessen ich mich erbarmen werde. Trotz was? Trotz der unbarmherzigen Satzungen am Sinai von Gott genehmigt. Die zu weiteren Zusammenhänge haben wir gehört. Vor Grundlegung durch das Erbarmen Gottes sichergestellt. In Christo uns alles geschenkt, auch den untreuen, verlotterten Korinthern. Und was hat, ja, wiederum die Größe unseres Gottes? Warum sind es gerade diese Korinther, die das hohe Lied der Liebe im Neuen Testament, 1. Korinther 13, schriftlich empfangen können? Gerade Gott, dort wo unser Gott und Vater und der Herr Jesus und der Heilige Geist die elendesten Zustände findet, dort ist er zuerst da mit seiner Barmherzigkeit und seiner Herablassung. Und die verstehen ihn dann am besten. Weil er denen so viel vergeben muss.
Können die dann viel lieben?
Ihre vielen Sünden sind ihr vergeben, denn sie hat viel geliebt, mein Herr Pharisäer. Römer 6, Römer 7, Römer 8. Vollzieht da Gott jetzt eine geistliche Verwandlung? Römer 6, Thema die Sünde. Römer 7, das Thema das Gesetz. Römer 8, das Thema der Geist, der Heilige. Was macht er? Mit unaussprechlichen Seufzend, nimmt ausgerechnet er, der Heilige Geist, sich unserer Schwachheit an. Also zuerst kommen welche dran? Die Starken? Ich bin hiervon ein Zeuge. Für die Echtheit des paulinischen Wortes, wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Ich fahre weiter, liebe Geschwister, sonst stände ich jetzt nicht hier. Könnte ich nicht hier stehen. Mir ist körperlich und nach der Seele manchmal so übel zumute. Ja, und dann? Ja, und dann? Steht auch irgendwie geschrieben, er gibt dem Müden Kraft und Stärke genug dem Unvermögenden. Ja, und wie ist das möglich? Korinther, Johannes, sein Blut. Wir haben eine Psalmstelle, die sagt uns, denn in meiner Seele war Kraft. Und sein Blut, das ist seine Seele, haben wir gelernt, geistlicherweise. Und sein Fleisch ist seine Gottgestalt, geistlicherweise. Als die Jünger sich geärgert hatten, wer nicht trinkt mein Blut und nicht isst mein Fleisch, fünfmal wiederholt das Jesus, wer trinkt und isst, der hat ewiges Leben, hat Leben in sich selbst und so weiter. Und als er merkte, dass seine alle zwölf Jünger sich an diesen Worten ärgern, dann stellt er die Frage, warum ärgert euch das? Ist gar nicht nötig. Denn wenn ich auch von Fleisch und Blut buchstäblich spreche, fährt er weiter, auch dann sind meine Worte Geist und Leben. Das Fleisch nützt nichts. Mein Fleisch nützt nichts, heißt das. Und sein Blut als Blut, genau unter die gleiche Sache. Das ganze Gesetz sagt uns klar, für was Blut Gott Geist gewähltes Modell ist, nur Modell, für die Seele. Und sein Fleisch, so wie bei uns die Summe der Fleischorgane, die Gestalt des Menschen ergeben, so ist das Fleisch Jesu Christi nichts Geringeres als die Gottgestalt, ist von der die Rede. Die hielt er nicht wie einen Raub fest, nicht? Das hätte er können, sondern das hat er gemacht. Die Gottgestalt preisgegeben, ausziehen lassen. Wozu? Als Brot Gottes für eine verlorene Welt, damit jeder von uns ein Stück davon, von dieser Gottgestalt, nehmen kann. Ich habe schon genommen und seine Seele trinke ich ständig und in dieser Seele, seinem Blut, jetzt geistlich verstanden, ist Kraft. Und deshalb darf ich mit mehr als 80 Jahren noch hier stehen und mich freuen. Und ich hoffe, dass ich gelegentlich gefährliche Dinge für ganz Fromme sehr deutlich auszudrücken vermag. Römer 6, 7, 8. Ich habe schon darauf hingewiesen, gewaltige Verwandlung, für die Gott wieder ganz primitive Modelle gewählt hat. Römer 6, eine Tag- und Nacht fressende Raupe, die frisst sich ständig voll, ihren Bauch. Eines Tages stirbt die Raupe, nichts mehr da. Aber was ist da? Eine Puppe. Was ist das? Das Gesetz zum Leben gegeben, erwies sich in der Praxis als ein Dienst der Verdammnis und des Todes. Aha. Puppe. Da ist die ehemalige Raupe vollständig als Raupe aufgelöst. Eingesargt. Puppe. Das ist der Sarg. Und da drin ist ein ekelhafter Brei. Nicht mal mehr eine Raupe. Ekelhafter Brei. Und was passiert da eines Tages? Geschieht da nochmal eine Verwandlung? Wie viele Jahrtausende oder Milliarden braucht Gott, um die Verwandlung zu vollziehen? Ah. Der Freiheit des Geistes. Genaues Bild. Raupe, Puppe, Schmetterling, Römer 6, Römer 7, Römer 8, Sünde, Gesetz, Freiheit der Söhne Gottes, Niedrigkeit Jesu, Tod Jesu, Verwandlung seines sterblichen Leibes in der Gleichgestalt des Fleisches der Sünde, wurde ja begraben, nicht? Und in diesem versiegelten Grab, Puppe, hat die Herrlichkeit des Vaters das Verwesliche verwandelt in eine unauflösliche Auferstehungskraft, mit der uns alle hier Gott damals identifiziert hat, nach dem alten Menschen. Wisset ihr nicht, dass euer alter Mensch mit Christus gekreuzigt worden ist? Dass er mit Christus am Kreuz gestorben ist? Dass Gott ihn mit Christus hat begraben lassen, unseren alten Menschen? Der existiert vor Gott gar nicht mehr. und den gucken wir immer so ehrfürchtig an, nicht? Und wollen den noch konservieren und reservieren und polieren und weiß was alles. Nein. Verwandelt unser Gott prächtige, ruhende, feste Körper in Energie. Verwandelt unser Gott nichts, etwas nichts, als nichts Geachtetes, plötzlich in eine grünheimische Kraftfülle vor unseren Augen. Wir werden aber alle verwandelt werden en atomo. Luther, es noch nicht besser wissend, übersetzt in einem Nu. Das hat er dann vom nächsten Begriff Augenblick abgeleitet. Wir werden aber alle verwandelt werden, jetzt zuerst en atomo. Bis vor kurzem war dieses Nichts eines Atommittelpunktes nichts wert. Heute hat Gott den Beweis gebracht, dass das für nichts geachtete Nichts, ne, unendliche, ich weiß, was ich sage, ungeheure Kräfte in sich verbirgt, birgt. So. Ist das heute klar geworden? Aber nur auf welchem Weg? Nur auf dem Weg der Rechnung. Kam Professor Einstein in dieses Geheimnis hinein. Und die Rechnung hat unheimlich genau gestimmt. En atomo, bitte. Was hat denn Gott auserwählt? Was nichts ist. Wird die Gemeinde des Leibes des Christus von der Welt für nichts geachtet? Stimmt. Hat Gott bei uns auch unendliche Gotteskräfte schon unsichtbar darin verborgen? Aha. Wie lange geht's dann, wenn ein Atomkern gezündet ist, bis der gen Himmel fliegt? Wie viele Milliarden Jahre? Stimmt's in einem Augenblick? Aha. Meinen wir etwa, Gott könne nur so etwas in einem Augenblick gen Himmel fliegen lassen? Und uns nicht auch. Liebe Geschwister, lehrt euch nicht schon die Natur also, ein sehr einfaches, kaum beachtetes Wort des Apostels Paulus und alles, was Gott uns in der herrlichen Schöpfung zur Verfügung stellt, da ist unsere Wissenschaft die Kraft und die Energie, die mit denen ihnen noch, meistens ja leider gottlos oder ungläubig, ne, mit der geringen Kraft und Weisheit und dem Verstand, den Gott ihnen noch gelassen hat, fähig, diese Geheimnisse der Gesetze in der Schöpfung